RWE Start und Dumont. Der Filz der Braunkohle. November 2012. Um den Filz des Braunkohleabbaus zu umreißen, ist der Blick zu Beginn auf eine bereits bekannte Person zu richten: Wolfgang Clement, sowohl ehemaliger Ministerpräsident von NRW als auch Bundeswirtschaftsminister. Mit einem Gehalt von 20.000 Euro als RWE-Aufsichtsrat ist Clement seit geraumer Zeit der multiple Superlobbyist für RWE und die Braunkohle. Als Bundeswirtschaftsminister fiel Clement vor allem durch seinen Einsatz für Braunkohlesubventionen auf, nachdem er zuvor als Ministerpräsident von NRW auf Landesebene für ein gutes Klima für die Braunkohleförderung zuständig war. Doch die Verknüpfung von staatlicher Macht und ökonomischem Interesse in seiner Person reicht Clement nicht aus. Sein drittes Standbein ist die Stimmungsmache und die diskursive Durchsetzung. Schon vor seiner Karriere als Politiker war Clement Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, Verlagshaus Dumont. Von 2006 bis 2008 war er im Aufsichtsrat von Dumont, dem, oh Wunder, die Zeitungen Kölner Stadtanzeiger und Express gehören. Seine zig Mitgliedschaften in neoliberalen Verbindungen oder Aufsichtsräten aufzuzählen, würde hier den Rahmen sprengen. Wobei es sicherlich interessant wäre, die genauen Funktionen der Seilschaften um ihn herum zu erforschen. Hier reicht es aber erst einmal, die Verbindung von staatlicher Macht, ökonomischem Interesse und diskursiver Macht sinnbildlich, aber auch real in einer Person verkörpert zu sehen. Die Dreifaltigkeit, die bei der ersten Räumung des Hambacher Forstes skandalös auftrat, lautet dementsprechend Polizei, RWE und Dumont Medien. Wie der Filz aus einer peinlichen Räumung eine Rettung machte. Am zweiten Tag der Räumung, im November 2012, fand die Polizei etwas, auf das aus Sicherheitsgründen bereits am Morgen des ersten Räumungstages hingewiesen worden war und das sie trotz der Masse an Einsatzkräften recht alt aussehen ließ. Einen Blockadetunnel, 6 Meter unter der Erde, in dem sich ein Aktivist verschanzt hatte. Die Polizei hatte keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollte und beging in ihrem planlosen Vorgehen viele massive Sicherheitsgefährdungen, trotz einer genauen Kommunikation, was gefährlich ist. Wo ihr Plan zur Räumung eher mangelhaft ausgetüftelt war, legte die Polizei mehr Ehrgeiz in einen anderen Plan, nämlich einen, der auf die öffentliche Wahrnehmung dieser Aktion abzielt. Es durfte nicht sein, dass die Polizei in der Öffentlichkeit von einem einzelnen Aktivisten über Tage hinweg an der Nase herumgeführt wird. Deshalb sollte das Ganze als Katastrophe herüberkommen. Die Polizisten wurden von den planlosen Tollpatschen der staatlichen Räumung zu den Helden der Rettung. Der Tunnel wurde von der gut geplanten Aktion zur gefährlichen Verschüttung. Der Aktivist wurde von einem, der die Strapazen der Räumung auf sich nimmt, zur Rettung des Waldes und des Klimas zum Irren, der nicht bei seiner eigenen Rettung mithelfen will. Der Plan ging medial auf. Aber welcher Tricks bediente er sich? Zuerst einmal arbeitete die Polizei mit einer Änderung der Wortwahl. Polizeisprecher Hamacher benutzte so oft wie möglich die Begriffe Rettung und Lebensgefahr. Wer sich in Lebensgefahr befindet und warum, sollte bewusst suggestiv bleiben. Tatsächlich bestand nämlich erst dadurch Lebensgefahr, dass die Polizei sich nicht an die kommunizierten Sicherheitsstandards hielt. Als erstes übernahm der Kölner Stadtanzeiger den veränderten Wortlaut. In dem Artikel Räumung wird zur Rettung heißt es: Aus der Räumung des Hambacher Forstes ist mittlerweile eine lebensgefährliche Rettungsaktion geworden. Eine Begründung, die nur auf einer veränderten Faktenlage hätte beruhen können, wurde nicht gegeben. Tags zuvor wurde noch getitelt: Aktivist hart im Tunnel aus. Andere Medien übernehmen die neue Darstellung. Am vierten Tag der Rettung folgt der mediale Todesstoß für die Aktion. Um 14 Uhr verbreitet Polizeisprecher Hamacher, dass der Aktivist ins Hintere des Tunnels geflohen sei, als die Rettungskräfte bei ihm angekommen seien. Minuten später, und genau diese Zeit ist interessant, warum kamen die Informationen nicht zusammen, wurde Folgendes verkündet: Neue Details zur unglaublichen Flucht des dreisten Ökos. Als sich die Rettungskräfte seiner Höhle näherten, trat er die Stützpfeiler um, verkriecht sich seitdem in einem ungesicherten Nebengang. Express. Wieder einige Zeit später wurde aus den umgedrehten Stützpfeilern dann eine Lebensgefährdung für die Rettungskräfte, eigentlich Räumungskräfte. Nun war die mediale Hetzjagd eröffnet. Als Ersatz für die realen Erfolge bei der Räumung. Dumont ermittelte mit allen legalen und illegalen Methoden nach schmutzigen Details über die Aktivisten. Polizeisprecher Hamacher legt nach und erklärt den Aktivisten kurzerhand für verrückt. Es sieht so aus, als ob er nicht das tut, was man von einem normalen, rational denkenden Menschen erwarten würde zu tun. Der WDR sendet das. Ebenfalls gegen Ende der Räumung wird das erste Mal die Frage gestellt, wer die Kosten des Einsatzes zahlen soll. Die Dumont-Medien und die NRW-CDU versteifen sich auf diese Frage, ohne zu merken, wie blöd diese Propaganda ist. Denn eigentlich wäre es nur logisch, wenn RWE diese Kosten übernimmt. Wenn es der Staat übernimmt, ist es hinzuzurechnen zu den Milliarden an Subventionen, die RWE sowieso schon staatlicherseits erhält. Und dann ist das zu skandalisieren. All diese eröffneten Nebenschauplätze und Verdrehungen sorgten dafür, dass überhaupt nicht mehr darüber berichtet wurde, dass es sich um eine sehr erfolgreiche Blockadeaktion handelte, mit der die Polizei überfordert war. Ebenfalls geriet RWE komplett aus der Sicht während der Räumung. Das alles ist nur möglich gewesen im Zusammenspiel von RWE, Polizei und Medien. Mit dem Dumont-Konzern voran, zeitweise spielte aber auch der WDR eine unrühmliche Rolle. Mehr als ein Tunnel, mehr als ein Irrer. Der Grund, warum Polizei, RWE und Medien versuchen, Blockadeaktion des Tunnels als die Tat eines einzelnen Irren darzustellen, ist klar. Diese Technik des Widerstandes ist so effektiv, dass der Braunkohleabbau nicht weiter durchzuführen wäre, wenn diese Form des Widerstandes Schule machen würde. Also muss die Tat als isolierte Tat eines Einzelnen herüberkommen, um nicht den Gedanken zu erzeugen, dass es möglich wäre, Teil dieses effektiven Widerstandes zu werden. In Wirklichkeit aber war die Blockadeaktion alles andere als irre. Sie war gut geplant und äußerst erfolgreich. Außerdem war die Verteidigung des Waldes mehr als nur die Tunnelblockade. Hunderte Aktivistinnen haben das halbe Jahr über effektive Blockadetechniken vorbereitet. Über 20 Aktivistinnen wurden aus den Bäumen und vom Boden geräumt, teilweise in Beton-Lock-ons festgekettet. Es geht also um Aktionsformen, die umso effektiver werden, umso mehr Menschen sie anwenden. Deshalb hat die Gegenseite Angst davor, dass normale Menschen den Gedanken fassen könnten, warum machen wir das nicht auch? Sicherlich ist nicht jeder bereit, sich aus einem Tunnel räumen zu lassen, aber in irgendeiner Form kann jeder solche direkten Taktiken unterstützen. Auf das wir das nächste Mal 10-mal so viele sind und das übernächste Mal 100-mal so viele und das nächste Mal darauf gibt es RWE nicht mehr.